Ich habe es bereits ganz am Anfang gesagt, das Thema heute geht um die Anbetung Gottes. Ich glaube, dass das gut zur Himmelfahrt passt. Und in der Schriftlesung hatten wir das schon so vor Augen. Die Jünger, die nach Galiläa gehen, Jesus hatte sie dorthin bestellt, um von ihnen Abschied zu nehmen. Und dann diese Szene auf diesem Berg, dass sie vor ihm niederfallen und ihn anbeten. Es gehört zu Himmelfahrt mit dazu, die Anbetung Gottes, die Anbetung Jesu. Ich greife schon ein bisschen vor. Am nächsten Sonntag, da werden wir in der Gemeindeversammlung über neue Gottesdienste reden, veränderte Gottesdienste. Und da wird ein Aspekt, eine Änderung, wird auch mit Anbetung zu tun haben. Dass wir sagen, wir würden gerne einmal noch bewusster im Gottesdienst Anbetung erleben wollen. Gott wirklich diesen Platz einzuräumen in unseren Gottesdiensten, ihn anzubeten. Nicht, dass wir ihn bisher nicht angebetet hätten, aber noch mehr den Blick darauf zu richten. Ich glaube, dass das gefährlich ist. Das ist meine Erfahrung, haben auch viele andere gemacht. In dem Moment, wo ich Gott mehr Raum gebe in meinem Leben, wo ich dahin komme, dass ich Gott anbete, da wird mein Leben, mein Glaube und ich denke auch das Gemeindeleben umkämpft sein. Je mehr wir Gott in den Mittelpunkt stellen und ihm die Ehre geben, desto mehr wird auch der Versucher da sein, um unseren Glauben zu erschüttern. Auch das will ich nicht verschweigen. Ich glaube, wer damit ernst macht, sowohl im persönlichen als auch im Gemeindeleben, der wird noch ganz anders in der Auseinandersetzung stehen, in der schon Jesus selbst gestanden hat. Soweit einmal vorneweg, aber ich möchte uns zunächst einmal den Predigttext lesen aus dem Johannesevangelium Kapitel 4, kann ihn mitlesen auf Folie. Es ist die Begegnung Jesu mit der Frau am Jakobsbrunnen, die eben, wie gesagt, in Johannes Kapitel 4 aufgeschrieben ist. Und es entspinnt sich ja ein Gespräch zwischen Jesus und dieser Frau. Und die Frau erkennt so langsam, dass da ein besonderer Mann vor ihr steht. Und dann sagt sie, Vers 19, erstaunt meinte die Frau, ich sehe, Herr, du bist ein Prophet. Kannst du mir dann eine Frage beantworten? Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg dort angebetet. Warum also behauptet ihr Juden, man könne Gott nur in Jerusalem anbeten? Jesus antwortete, glaube mir, die Zeit wird kommen, in der es unwichtig ist, ob ihr Gott auf diesem Berg oder in Jerusalem anbetet. Ihr wisst ja nicht einmal, wen ihr anbetet. Wir aber wissen, zu wem wir beten. Denn das Heil der Welt kommt von den Juden. Doch es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, in der die Menschen Gott überall anbeten können. Wichtig ist allein, dass sie von Gottes Geist und von seiner Wahrheit erfüllt sind. Von diesen Menschen will Gott angebetet werden. Denn Gott ist Geist. Und wer Gott anbeten will, muss seinen Geist haben und in seiner Wahrheit leben. Die Frau entgegnete, ja, ich weiß, dass einmal der Messias kommen wird. Der wird uns schon alles erklären. Da sagte Jesus, du sprichst mit ihm. Ich bin der Messias. Anbetung. Das war das Thema auch dieser Frau gewesen. Aber sie hatte ihre Frage. Vielleicht haben wir auch unsere Fragen, wenn es um das Thema Anbetung geht. Wie kann ich Gott anbeten? Wo soll ich Gott anbeten? Das war ihre Frage. Sie war als Samaritanerin gewohnt, auf diesem Berg anzubeten. Das war der Berg Gerizim. Und da hatten die Samaritaner sogar ein Heiligtum gebaut. Und beteten dort den Gott an. Und sie verstand das nicht. warum wir dort, warum ihr Juden in Jerusalem? Es war ihre Frage über die Anbetung. Und dann sagt Jesus, im Grunde genommen ist es gleich, wo du anbetest. Viel wichtiger ist die Frage, wen du anbetest. Wen du anbetest. Wen beten wir an? Das ist auch die Frage, die ich uns stellen möchte. Wen oder was beten wir an? Ich habe schon am Anfang gesagt, wenn wir das Thema Anbetung haben, dann ist das immer ein umkämpftes Thema. Jesus selbst hat das erfahren. Nachdem Jesus getauft worden ist und Gott aus dem Himmel zu ihm gesprochen hat, dann ist plötzlich der Versucher, Satan, auf den Plan gerückt. Und in Matthäus 4 ist das beschrieben, diese Begegnung Jesus mit dem Versucher. Und wie der Versucher ihn ja in die Falle locken möchte. Und dann führt ihn auch der Versucher auf einen hohen Berg und lässt ihn über alle Reiche, über alle Weltreiche blicken und sagt, die kannst du alle haben. Eine Voraussetzung, falle vor mir nieder und bete mich an. Bete mich an. Bete die Macht an. Hätte Jesus haben können. Jesus hätte sagen können, ich falle vor dir auf die Knie und ich habe alle Weltreiche unter meiner Regie. Aber das war nicht sein Ziel. Jesus hatte nicht Macht vor Augen, Jesus hatte das Kreuz vor Augen. Wen oder was beten wir an? Ist das auch ein Faktor für uns, die Macht anzubeten, davon zu träumen, wie das wäre, wenn ich Macht hätte, wenn ich das Sagen hätte? Jesus weist den Versucher zurück. Du sollst Gott allein anbeten. Jesus erlebt das noch einmal, dass die Menschen Gott aus dem Blick verlieren und nicht Macht, sondern Reichtum anbeten. Da kommt Jesus nach Jerusalem, in den Tempel. Das ist der Tempel, von dem im Grunde genommen das ganze Alte Testament voll ist. Und das sollte der Ort sein, darum hat ihn Salomo erbaut, der Ort, wo Menschen Gott anbeten. Deshalb ja auch die Juden in Jerusalem Gott anbeten. Und was ist aus diesem Tempel geworden? Als Jesus nach Jerusalem kommt, sieht er, das ist ja ein Krämerladen geworden, so sagt es Johannes Kapitel 2. Und dann treibt er die Händler raus, wirft die Tische der Geldwechsler um. Ist auch die Frage an uns, was beten wir an? Beten wir Reichtum an? Ist das nicht merkwürdig, dass der Ort, der vorbehalten war für Gott, um dass Gott angebetet wird, dass der zu dem Ort geworden ist, wo das Geld entscheidende Rolle spielte? Und darum auch der Zorn Jesu, wie sonst an keiner anderen Stelle, dass er zornig wurde und diese Händler aus dem Tempel trieb. Wen oder was beten wir an? Macht, Reichtum oder vielleicht doch uns selbst? Da gibt es ja auch eine Erzählung, eine Begebenheit, schon auf den ersten Seiten der Bibel. Da haben die Menschen eigentlich Gott vor Augen, aber dann plötzlich stellen sie sich selbst in den Mittelpunkt. Bauen einen großen Turm. Ich musste so dran denken, diese Woche, letzten Sonntag war das ja dieses Wolkenkratzer-Festival in Frankfurt. Weiß nicht, ob jemand von uns da war. Und ich habe so dran gedacht, so beim Vorbereiten für diese Predigt, ist da nicht auch was dran von dieser Geschichte aus Genesis 11, von diesem Turmbau zu Babel? Da haben plötzlich die Menschen sich selber in den Mittelpunkt gerückt. Und könnte es nicht auch sein, bei aller, naja, Faszination von Wolkenkratzern, dass das auch so ein Punkt ist, wo Menschen sich selber anbeten? Und darüber staunen, über diese fantastischen Bauwerke. Und dann wurde ein Riesenspektakel daraus gemacht. Ist das eine Gefahr für uns, dass wir uns selbst anbeten, das, was wir vollbringen können? Wen oder was beten wir an? Das ist ganz allgemein gefragt. Jesus sagt schlicht und einfach, Jesu Antwort ist, Gott will angebetet werden. Und zu denen, die da im Tempel gehandelt haben, sagt er, Das Haus meines Vaters soll ein Bethaus sein und ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Wenn uns das deutlich vor Augen ist, dass wir Gott allein anbeten sollen, dann ist die Frage, wo sollen wir ihn anbeten? Das war ja auch die Frage der Frau dort am Brunnen, am Jakobsbrunnen. Wo anbeten? Das mag eine Ausflucht gewesen sein. Wer oder was hat denn nun recht? Ich finde es immer wieder ganz interessant. Ich bin ja des Öfteren schon in England gewesen. Wenn man so einen englischen Reiseführer zur Hand nimmt, dann unter den Sehenswürdigkeiten kommt dann oft auch vor Places of Worship. Also das sind die Orte, die Stätten, wo man anbeten kann. Und dann sind alle verschiedenen Gebäude aufgeführt, wo das getan werden kann. Nicht nur christliche Kirchen, da sind auch Synagogen aufgeführt, Moscheen, Tempel, buddhistische Tempel, hinduistische Tempel. Alles Places of Worship, Stätten, wo man seinen Gott, einen Gott anbeten kann. Das ist schon eine Vielfalt. Und dann muss man eben sich auch entscheiden. Jesus hat auch diese Frau damals in die Entscheidung geführt. Gesagt, ja, wo anbeten? Wo anbeten? Wo beten wir an? Ich glaube, dass ein ganz wichtiger Punkt ist, ich kann nicht in die Kirche kommen und anbeten, wenn ich nicht persönlich zum Anbeter geworden bin. Ganz persönlich Gott anbete. Das ist meine Frage auch an uns heute Morgen. Habe ich solche Zeiten innerhalb der Woche, unter der Woche, wo ich Gott anbete? Vielleicht gehört auch immer eine bestimmte Haltung dazu. Es ist auffallend in der Bibel, also auch hier bei der Schriftlesung ja gewesen, sie fielen vor ihm nieder, heißt es da vor den Jüngern. Um Ausdruck zu geben, da ist einer, der ist größer, da ist einer, der ist mächtiger. Da ist einer, den ich verehre und dem ich dienen möchte. Habe ich solche ganz persönlichen Zeiten, wo ich Gott anbete? Und dann eben die Frage auch, komme ich in einen Gottesdienst mit der Haltung auch zu sagen, ich möchte Gott anbeten. Dafür, wer er ist, was er getan hat. Wegschauen von meinem eigenen Leben, hinschauen auf ihn. Es gehört auch zu der Aufgabe einer Gemeinde, das immer wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Im Moment macht das immer wieder mal die Runde, die fünffache Aufgabe der Gemeinde. Das speist sich eben genau aus diesem Text, den wir in der Schriftlesung gehört haben, aus Matthäus 28 und dann auch aus dem Doppelgebot der Liebe. Da haben Menschen unserer Zeit, Theologen unserer Zeit gesagt, daraus sehen wir fünf Aufgaben für eine Gemeinde. Die eine Aufgabe ist, die Menschen ja in die Jüngerschaft zu führen, dass wir bereit sind, von Jesus zu lernen. Dann ist eine Aufgabe, miteinander Gemeinschaft zu haben und nicht nur im Gottesdienst, sondern auch darüber hinaus. Dann heißt es, andere Menschen zu gewinnen für Jesus. Das ist eine weitere Aufgabe für die Gemeinde. Menschen die Liebe Gottes zu bringen. Die vierte und die fünfte Aufgabe wäre dann eben auch, Gott anzubeten. Und das ist immer wieder so, kann man als Gemeinde sozusagen vor Augen halten, diese fünf Aufgaben. Man kann sie sich auch persönlich vor Augen halten und fragen, hat denn alles fünf seinen Platz in meinem Leben? Wo anbeten? Jesu Antwort, schlicht und einfach, überall. Dieses überall, das klang auch schon bei Jesu Abschiedsworten an seine Jünger an. Er sagte, ich bin bei euch, überall. Überall. Das ist ja Himmelfahrt, dass Jesus überall gegenwärtig ist. Er ist eben nicht mehr in Raum und Zeit, an Raum und Zeit gebunden, so wie wir an Raum und Zeit gebunden sind. Wir können nicht überall gleichzeitig sein, auch wenn wir uns das vielleicht manchmal wünschen. Jesus ist überall gegenwärtig. Nicht mehr in unserer Welt gefangen, in unserer Raum- und Zeitwelt gefangen, sondern in die Welt Gottes zurückgekehrt. Überall ist er gegenwärtig. Darum können wir auch überall Gott anbeten. Aber, auch wenn sich das so schön anhört, überall Gott anbeten, Es gibt Hindernisse. Es gibt Hindernisse bei der Anbetung. Und darauf kommt Jesus auch in diesem Text mit der Frau zu sprechen. Er sagt wohl, es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, in der die Menschen Gott überall anbeten können. Wichtig ist aber, dass sie von Gottes Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Im Alten Testament ist das schon das Thema, dass die Menschen zum Tempel nach Jerusalem kamen, aber, so sagt es einmal der Prophet Jesaja im Kapitel 29, Vers 13, sie beten Gott nur mit den Lippen an. Es scheint so eine ganz große Gefahr zu sein. Und es ist auch die Gefahr, wenn wir hier in unserem Gottesdienst miteinander singen, miteinander beten, dass wir das nur mit den Lippen tun. Und die Propheten sind es immer wieder, die versuchen, das Volk wachzurütteln, das Volk Israel wachzurütteln und zu sagen, wo ist euer Herz? Seid ihr auch mit dem Herzen dabei oder seid ihr nur mit den Lippen dabei? Und es ist klar, Gott anzubeten nur mit den Lippen, das kostet nicht so viel. Mit dem Herzen Gott anzubeten, das kostet etwas. Das ist die eine Gefahr, das eine Hindernis, dass wir plötzlich nur noch Gott mit den Lippen anbeten, dass es nur noch Lippenbekenntnisse sind, nur noch so dahin gesagt, dahin gesungen wird. Und das andere, Jesus spricht von der Wahrheit. Im 1. Timotheusbrief fordert Paulus die Männer auf, überall mit reinen Händen zu Gott zu beten. Mit reinen Händen oder vielleicht auch mit einem reinen Gewissen zu Gott zu beten. Das ist immer wieder die Frage. Auch bei Jesaja heißt es einmal, wenn ihr nicht zu Gott durchdringt, dann ist das nicht, weil Gott euch so ferne ist, sondern ihr seid selber Gott so ferne. Ihr habt euch von Gott entfernt. Ihr habt mit euren Taten eine Mauer zwischen euch und Gott aufgebaut. Das ist eine Voraussetzung, um Gott anbeten zu können, dass ich immer wieder auf meine Hände schaue und mir von Gott auch meine Hände, mein Herz reinigen lasse. Jesus sagt, Jesu Antwort nochmal zusammengefasst, erfüllt von Gottes Geist und seiner Wahrheit, das ist die Voraussetzung, um Gott anzubeten. Gottes Geist erfüllt mein Herz, damit es nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, und die Wahrheit, die macht mich frei, sagt Jesus einmal, die reinigt mein Herz, die Wahrheit vom Kreuz, die macht mich heil. Und dann, da komme ich nochmal zurück auf den Text von Matthäus 28, die Früchte der Anbetung. Das ist für mich so eine ganz interessante Sache, dass es eben heißt, die Jünger, die gingen auf Jesus zu, sie sahen ihn dort, fielen vor ihm nieder und beteten ihn an. Und dann heißt es, einige zweifelten, ob es wirklich Jesus war. Ich glaube, das ist wieder dieser Kampf, dieses Umkämpftsein. Da, wo wir uns Gott nahen, da wird auch der Versucher nicht ruhen. Aber es gibt auch eine Frucht oder Früchte der Anbetung, möchte ich das mal nennen. Und das ist das, was Jesus dann daraufhin tut, als er die Zweifler sieht, vor sich sieht. Da heißt es einmal, und Jesus ging auf seine Jünger zu. Wir dürfen das auch immer wieder ganz so erleben, ganz so konkret, dass da, wo wir Gott anbeten, da nähert sich Gott auch uns. Da, wo ich in meinem persönlichen Leben oder auch im Gemeindeleben Gott diesen Platz einräume, da wird Gott auch auf mich zugehen, so wie Jesus damals auf seine Jünger zugegangen ist. Und ich werde Gemeinschaft mit Gott haben. Das ist so das Innerste der Anbetung. Nicht nur, dass ich etwas Gott gebe, sondern Gott kommt auf mich zu. Jesus ging auf seine Jünger zu und sprach. Er hat sie angesprochen und damit hat er alle Zweifel zerstreut. Und er spricht ihnen noch einmal Wahrheit zu. Und auch das ist eine Frucht der Anbetung. Da, wo ich Gott anbete, wird seine Wahrheit in meinem Herzen Raum gewinnen. Ich wünsche uns, dass wir das im Blick haben und für uns selber ganz persönlich erleben, dass Anbetung für uns der Ort wird, wo wir Gemeinschaft mit Gott haben und seine Wahrheit uns ganz neu erfüllt. Dann sind wir da, wo Jesus mit seinen Jüngern war, an diesem Himmelfahrtstag. Dann sind wir da, wo Jesus diese Frau am Jakobsbrunnen hingeführt hat. Da dürfen wir all diese Früchte der Anbetung genießen, dürfen Gott diesen Ehrenplatz in unserem Leben geben. Soweit.